bin der festen Überzeugung, dass wenn ich als Führungskraft mich immer wieder hinterfrage, schaffen wir es gerade oder schaffe ich es gerade, das Team so zu führen, dass die Freude steigt und der Frust reduziert wird, dann mache ich, glaube ich, ziemlich viel richtig.
2017 wurde unter anderem von Andreas Herrmann ein Unternehmen gegründet namens Business Beat, das vielen Unternehmen mittlerweile dabei hilft, mehr Einsichten in die Gedankenwelt, in die Gefühlswelt der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen. Und das Ganze findet einfach mit Feedbacks statt, mit einer Software. Auch KI spielt dabei eine Rolle. Und so bekommen einfach Unternehmen und Personalverantwortliche, aber auch Führungskräfte mehr Einblicke und können so eine zukunftsfitte Kultur schaffen, können sich so auf Veränderungen besser einstellen. Und für mich war es einfach ein super cooles Gespräch mit einer sehr interessanten Persönlichkeit. Andreas hat einen Background als Arbeitspsychologe, habe ich so auch noch nie gehört, aber man hört auf jeden Fall seine Leidenschaft zum Thema heraus und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem CEO von Business Beat, Andreas Herrmann. Wie kam die Idee zu Business Beat, Andreas?
Die Grundidee kommt eigentlich durch das, dass ich erfahren habe, dass meine Frau mit meiner Tochter schwanger ist. Das war der Anfang des Ganzen. Warum? Weil wir kommen aus der ganz klassischen Marktforschung heraus. Das heißt, diese einmal pro Jahr, alle 2 Jahre, manche alle 7 Jahre eine Mitarbeitendenbefragung machen. Und ich glaube, jeder, der, also spätestens ab dem Moment, wo man Kinder hat, weiß man, wie wichtig eigentlich diese Frage nach dem, wie geht's dir eigentlich ist, wo man gezielt sagen muss, okay, Moment, ich will eigentlich jede Minute wissen, wie es dem Baby da in dem Bauch geht. Und das Problem ist, ich kann das Baby nicht fragen, sondern ich muss mich auf irgendwelche Messinstrumente verlassen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, jetzt ist meine Tochter ist jetzt 8, von dem her, wenn ich jetzt nach wie vor nur einmal im Jahr hören würde, wie es ihr geht, dann hätte ich echt ein schlechtes Gefühl. Und dann müsste ich so einen komischen Katalog mit ihr machen. Wie läuft es mit Mama? Wie läuft es mit Papa? Wie läuft es in der Schule? So die Sachen, das macht für mich keinen Sinn. Von dem her ist eben der quasi genau mit dem auch der Gedanke entstanden, hey, lass uns mal weggehen von diesen großen, behäbigen Befragungen hin zu dem, dass man einfach fortlaufende kleine Befragungen miteinander macht. Und damit aber tatsächlich so immer am Puls der Mitarbeitenden auch dran ist. Also, dass man wirklich so das Ohr an der Gesellschaft haben, an den Mitarbeitenden haben darf.
Was ist dann das Ergebnis daraus, wenn man ständig das Ohr an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat?
Das ist völlig zu Recht, fragst du das. Zum einen sehe ich, wie es sich entwickelt, aber zum anderen ist das, was die wenigsten, wie soll ich sagen, man muss immer die eine Frage weiterdenken, zu fragen, wie geht's dir? Das gibt mir zwar eine schöne Kurve, wo ich weiß, bin ich im Fieberbereich oder bin ich unterkühlt oder genau richtig. Hingegen, und da gehe ich jetzt nochmal auf meine Tochter, wenn meine Tochter Tränen in den Augen hat und mir sagt, Papa, mir geht's nicht gut, dann ist meine normale Reaktion nachzufragen, wo drückt der Schuh und was können wir tun, damit es dir wieder besser geht. Und dasselbe ist dann, wie soll ich sagen, wenn es ihr besonders gut geht, dann will ich natürlich wissen, warum geht es ihr gut und was können wir gemeinsam tun, damit es ihr weiterhin besser geht und oder weiterhin sehr gut geht. Und ich denke, das ist die wahre Magie dahinter, warum es dann auch, wie soll ich sagen, von der klassischen Befragung hinwechselt zum Thema Partizipation. Also, dass man hier auch tatsächlich mit den, in dem Fall jetzt nicht mehr mit meiner Tochter, sondern mit den Mitarbeitenden, einfach sehr schnell von dem, wenn der Schuh drückt, dann muss man sich überlegen, warum er drückt und was man gemeinsam tun kann, damit es besser wird.
Was ich mich frage, weil ihr spielt ja auch in den Themenbereich Kultur rein am Ende des Tages mit dem, was ihr macht. Ab wann spricht man denn von einer Kultur? Ist denn alles, was wenn ein Unternehmen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beschäftigt, ist da automatisch eine Kultur?
Das ist eine geschlossene Frage, auf die man, glaube ich, nur offen antworten kann. Ich habe mich total, also ich bin ja von meinem Hintergrund her, bin ich ja Psychologe und ich habe mich total lang mit der Psychologie der Kulturen beschäftigt, weil mich eben auch der Kulturbegriff ein bisschen quält, weil was ist denn Kultur eigentlich? Und ich finde es so witzig, weil man kann sehr viel studieren und sehr viele Bücher lesen, aber am Ende des Tages war es während dem Einkaufen, dass ich an einer großen Plakatwerbung vorbeigelaufen bin von einer, wie soll ich sagen, von einem Schuhladen, wo groß drauf stand, No Culture Without Community. Und ich finde, das ist genau der Urstein von Kultur, ist tatsächlich die Community, wo ich sage, okay, wir alle sind nicht nur zusammen und sind nicht nur Individuen, sondern wir verfolgen miteinander ein gemeinsames Ziel und entwickeln dabei ein ähnliches Werteverständnis. Und dann, glaube ich, darf man anfangen, von Kultur zu sprechen.
Wie gelingt denn ein Kulturwechsel? Ihr deckt ja viel auf, ihr schafft Transparenz. Und dann habe ich Daten, was mache ich dann damit?
Kulturwechsel findet dann die Chance, wenn er authentisch ist. Was meine ich mit authentisch? Ich habe jetzt vorhin darüber gesprochen, wie Business Beat entstanden ist und dass man die Frage, die nach dem, wie geht's dir und was können wir verbessern, immer wieder gestellt werden sollte. Man darf aber nicht vergessen, dass aus dem heraus natürlich bei Unternehmen so eine richtige Feedback-Landschaft entsteht. Das heißt, ich begleite Mitarbeitende von dem Moment an, wo sie das erste Mal von mir als Arbeitgeber hören, über Recruiting, Onboarding, Entwicklung, Bindung und bis hin zum Exit. Und der Exit kann aus vielen Gründen sein, von die Person kündigt von sich aus, wird gekündigt, geht in Rente, gewinnt den Lotto, wie auch immer. Aber so hat man ja ein Stück weit begleitet man sich gegenseitig. Und entscheidend ist, dass es hierbei immer authentisch und echt sein muss. Das heißt, wenn ich Versprechen von einem Arbeitgeber irgendwo sehe, auf, sei es jetzt, keine Ahnung, auf einer Karriereplattform oder ganz offensichtliche Plakatwerbung oder wie auch immer, dann muss das absolut echt sein. Und dann muss ich mich damit identifizieren können, weil es mich entweder frisch anspricht und ich mir denke, oh wow, das klingt attraktiv. Oder aber natürlich, wenn ich dort arbeite und ich sehe das, muss ich auch sagen, jawohl, genau so ist es. Und ab dem Moment, wo es nicht mehr authentisch ist, ist natürlich ein Riesenrisiko, weil eigentlich quasi, sobald ich das Gefühl habe, ich werde mit Botschaften angelogen, kippt es ja genau ins Gegenteil. Also genau dort bin ich ja dann eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, okay, das ist ja am Schluss bleibt nur noch Blasphemie über und das ist dann schlecht, weil das bringt mich ein Stück weit Richtung Exit, wenn es nicht mehr authentisch ist.
Wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, woran erkenne ich denn am besten, ob das, was über die Kampagne kommuniziert wird, auch tatsächlich stimmt? Weil natürlich auch das Bewerbungsgespräch kann ja durchaus noch authentisch sein. Aber ja. Wie bekommt man am besten das Gespür, ob das jetzt authentisch ist oder nicht?
Also Bewerberinnen und Bewerbern würde ich empfehlen zu sagen, einfach nachzufragen, ob denn was in dem Bereich gemacht wird, wie das evaluiert wird und wie sichergestellt wird, dass man wirklich eine gelebte Kultur miteinander hat, wo das, was propagandiert wird, auch tatsächlich zu gelebter Wahrheit wird. Ist ja eigentlich auch ein gefundenes Fressen für jede Person, die im Recruiting arbeitet, da auch antworten zu dürfen, weil man damit ja ein Stück weit, wie soll ich sagen, angeben kann, wenn es da ist. Oder halt aufs Glatteis geführt wird, wenn es nicht da ist. Aber das ist ja genau das, was ich dann auch als Bewerberin oder Bewerber hören will. Ich finde, in der heutigen Zeit darf man das durchaus entsprechend thematisieren, auch in einem Gespräch, dass einem das Thema wichtig ist und dass auch das Thema Kultur wichtig ist. Ich sehe es dahingehend kritischer, wenn ich mir jetzt so externe Arbeitgeberbewertungsplattformen à la Kununu oder Glassdoor oder dergleichen anschaue, weil das doch ein sehr gesteuerter Prozess ist, entweder ein sehr gesteuerter Prozess oder ein sehr frei laufender Prozess. Was meine ich damit? Wenn er gesteuert ist, dann werden einfach Personen dazu verdammt, daran teilzunehmen und damit quasi, man weiß genau, man hat es gut auszufüllen, sonst hat man Probleme. Oder aber, und dieser freie Prozess ist, da die wenigsten sagen ja von sich aus, hurra, ich bin so glücklich gerade, wo ich bin, dass ich auf jeden Fall allen auf Kununu davon erzählen möchte. Sondern es ist eher so, dass wenn ich dann völlig frustriert bin und mir denke, jetzt habe ich endlich gekündigt und ich hasse es hier, dann nochmal sich Dampf abzulassen. Und von dem her sehe ich das immer ein bisschen kritisch, dann nur auf das Externe auch Wert zu legen.
Wie ist denn bei euch die Kultur?
Unsere Kultur ist, dass wir ein sehr ehrliches und zugleich sehr partizipatives Miteinander haben. Also, was meine ich mit ehrlich und partizipativ? Heißt, dass es gibt keine Geheimnisse. Alle können überall reinschauen. Wenn man wissen will, wie unser Kontostand ist, erfährt man das. Wenn man wissen will, wie soll ich sagen, eigentlich jede Kennzahl darf man auch wissen. Das Einzige, was man sich gegenseitig erzählen muss, ist, wer wie viel verdient, weil das dürfen wir nicht. Also per Gesetz dürfen wir nicht. Das heißt, das müssen sie untereinander machen. Aber auch hier sind wir ja sehr transparent. Das andere ist, und ich finde, das ist was, wo man nicht oft genug oder was man deutlich stärker pflegen muss, ist dieses, ich sage jetzt bewusst, freundschaftliche Miteinander, einfach, dass man miteinander spinnen darf und dass jeder so spinnen darf, wie er oder sie auch gemacht ist. Und man eher sagt, wir brauchen genau diesen Mix, damit wir ein sehr breites Spektrum an dem, wie wir sind, auch anbieten können oder auch erleben dürfen und damit auch uns entsprechend weiterentwickeln dürfen. Und das finde ich schon eine Besonderheit, dass wir auf das Miteinander achten und halt auch Personen dazu holen, die den Spirit auch mitgehen. Also jemand, der lieber, wie soll ich sagen, die One-Size-Fits-All-Lösung sucht, ist bei uns dann halt auch falsch. Und ich denke, das hat ganz viel mit dem zu tun, wie die Personen sind, die im Unternehmen sind, aber gleichzeitig auch ganz viel mit dem, die man neu mit reinkippt. Also dass dieser Kulturfit sehr wohl auch was ist, was man im Recruiting-Prozess nicht nur von Seiten des Bewerbers oder der Bewerberin sich anschauen muss, sondern auch von Seiten des Unternehmens oder der Organisation.
War das 2017 auch schon so?
Es war so dahingehend, dass die Art und Weise, wie der Tobi, der ja Mitgründer ist, und ich miteinander umgegangen sind, da gibt's keine, also gibt's bis heute keine Geheimnisse, null. Also es wird alles so ausgesprochen, wie es ist. Und das ist auch mit jeder Person, die dazugekommen ist, so weitergewachsen. Es war, glaube ich, nur noch nicht so miteinander definiert, dass man sagt, das ist das, wie wir sind und wie wir auch, was wir auch schätzen. Und ich glaube, deswegen ist die Frage schwierig, weil es war damals für uns selbstverständlich und wir haben es nicht hinterfragt. So kann man es, glaube ich, gut sagen. Und jetzt, wo es dann doch immer mal wieder auch Punkte gibt, wo man sich hinterfragt, sind wir jetzt so? Dadurch kommt es ja erst ins Bewusstsein. Also Kultur ist ja nicht was, wo du dir jeden Morgen aufstehst und sagst, bin ich froh, dass ich in dieser Kultur lebe, sondern das ist ja nur was, wenn du dich auch aktiv hinterfragst oder auch dazu reflektierst.
Was zeichnet deiner Meinung nach die Top-Arbeitgeber-Marken der Zukunft aus? Und wie werden auch Unternehmen hinsichtlich als Arbeitgeber zukunftsfit? Wie schafft man das?
Lass es uns zweiteilen. Lass uns zuerst anschauen, wie die quasi, ich glaube, das zukunftsfit werden geht damit einher. Ich sehe eher das, die Voraussetzungen dazu. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Kultur noch wichtiger werden wird. Ich glaube, dass das gerade dieser Ruf nach einer authentischen, echten Kultur immer größer wird und es immer stärker bestraft wird, wenn es auch, wenn es Kränkungen in diesem Kulturverständnis gibt. Das wird stärker bestraft. Gleichzeitig ist auch die Anforderung an einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin in meinen Augen stärker geworden, dass die Personen dafür oder quasi die Führungskräfte und die Geschäftsleitung HR tatsächlich dafür sich dafür verantwortlich fühlen müssen, dass die Kultur weiterhin so authentisch bleibt. Das heißt, wenn dort auch Dinge passieren oder Personen mit drin sind, die da, ich sage jetzt bewusst, das System stören, dann wird es von den anderen Mitarbeitenden relativ schnell bestraft, indem man dann sagt, nee, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Und das ist was, wo ich finde, wird definitiv in der Zukunft noch viel wichtiger, gerade auch mit diesem Wechsel in der Wirtschaftswelt, wo ja doch jetzt eine Zeit lang fast alles und jeder eingestellt wurde, um irgendwie doch alle Positionen besetzt zu haben. Bedeutet aber auch, dass wenn jetzt da irgendwo eine faule Kartoffel mit dabei ist und das, glaube ich, ist sehr wohl auch Anforderung an die Zukunft, ist, dass man wirklich mit voller Energie und vollem Engagement auch mit dabei ist. Wenn das jemand nicht ist, dann ist es Aufgabe der Führungskraft, sich darum zu kümmern, in welcher Art auch immer. Das bedeutet, ich meine jetzt damit nicht, dass die Person einfach entlassen wird, sondern ich meine damit, dass man sagt, okay, man muss einen Weg finden, wie kann diese Person teamfit wiederhergestellt werden oder anders hergestellt werden. Es kann ja auch sein, dass die Person in einem anderen Team viel glücklicher ist oder besser performt in dem Fall. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, ich glaube, dass wir ein paar Herausforderungen vor uns haben, oder was heißt ich glaube, ich weiß es, die wir auf jeden Fall, wo die Mitarbeitenden das Gefühl haben müssen, dass das Unternehmen das Richtige tut. Und ich glaube, dass, oder ich bin der Überzeugung, dass zum einen das Thema der Generationenkonflikte, das schwelt ja schon überall, das wird aber sicherlich sich noch zuspitzen, gerade weil die Babyboomer jetzt halt dann bald alle mal in Rente gehen. Das heißt, die Konflikte, die zwischen den Youngsters und den Oldies waren, die werden, glaube ich, noch deutlich prekärer. Und am Ende wird es dazu führen, dass wir echt ein ziemliches Loch in der Belegschaft haben. Das wird eine Riesen-Challenge werden. Ich glaube genauso, dass es eine Riesen-Challenge werden wird, zu sagen, wie gehen wir mit Trends und Entwicklungen um, um auch zukunftsfähig zu sein. Das wird eine intensive Phase für die Unternehmen und auch für die Kultur der Unternehmen. Und ich glaube, da nicht über zu reagieren, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren, wo ich meine Belegschaft mitnehmen kann, das wird sicherlich für die Kultur eine Riesenherausforderung.
Welche Rolle spielt dabei Purpose oder Zweck des Unternehmens oder auch die Vision?
Purpose ist, wenn ich die ganze Arbeitspsychologie in eine Nussschale quetschen muss, dann gibt es aus meiner Sicht drei Dinge, die da drin, die quasi die Decke da drin halten. Hat eine Nussschale eine Decke? Naja, du weißt, was ich damit meine. Also dann sind es eigentlich drei Säulen, die da drin stehen. Das eine ist, ich brauche ein geiles Team. Ich brauche ein Team, das mich versteht und das mitkriegt, wo ich mich weiter, also quasi, wo ich Unterstützung brauche, aber wo man mich auch mitnehmen muss. Ich brauche eine Führungskraft, die erkennt, wo ich stark bin und wo ich mich weiterentwickeln kann oder weiterentwickeln muss und ich nicht nur einfach auf Druck weiterentwickelt werde, sondern mit meinen Talenten weiterentwickelt werde. Und das Dritte ist eben Purpose, also wirklich diese erlebte Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Und bitte nicht falsch verstehen, man kann bei eigentlich jeder Tätigkeit auch einen Purpose erleben. Aber das sind so die drei Säulen, die in dieser Nussschale stehen. Und da kann immer mal was umkippen. Das heißt, ich kann mal Streit im Team haben und kann mich darauf verlassen, dass die Führungskraft darauf reagiert. Oder ich kann Clinch mit der Führungskraft haben und ich kann zu meinem Team gehen und sagen, die blöde Person und kann mich da ausheulen und kann dann aber quasi pusht man sich als Team halt weiter und ich kann genauso auch mal zwischendrin den Zweck von dem, was ich tagtäglich tue, aus den Augen verlieren. Wichtig ist nur, dass man es wiederfindet. Also von dem her sehe ich als Purpose als eine der ganz tragenden Säulen, um überhaupt einen Job so attraktiv zu finden, dass ich langfristig dort sein will. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, dass das ist auch eine Grundbasis, um wirklich eine, also quasi diese drei Aspekte sind eine Grundbasis dafür, damit ich wirklich echte Freude in der Arbeit für mich entdecken kann. Und von dem her, um deine Frage zu beantworten, es zählt für mich zu den Top 3 von dem oder von den Dingen, um die man sich kümmern muss als Arbeitgeber, dass einem auch klar ist, was der Purpose ist.
Wird das über eure Software auch ausgefragt? Ob der
ja,
Purpose?
Unbedingt. Ja? Ja, unbedingt. Also, wie gesagt, wir decken ja so dieses ganze Spektrum von des Employee Lifecycles, also von Recruiting bis Exit ab. Und da ist natürlich überhaupt einmal die Beschäftigung mit dem, wofür stehen wir eigentlich, was wir da tagtäglich tun. Und vor allem auch, welchen Beitrag leisten wir damit für die Gesellschaft. Das soll jetzt nicht zu hoch geschwollen klingen, aber das ist am unterm Strich ist es das, dass ich einfach merke, ich mit dem, was ich tue, leiste einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Und das kann man aber natürlich wunderbar auch umschreiben und dann wiederum auch in das Arbeitgeberattraktivitätsprofil mit reinnehmen. Also, dass ich für mich selber spüre, warum, also, dass ich das Wort Purpose tatsächlich so operationalisiere, dass ich es anderen davon erzählen kann. Und natürlich mir selber auch darüber bewusst sein darf. So.
Wie oft wird das abgefragt? Weil es kann ja auch sein, der Purpose kann sich ja irgendwann eventuell auch abnutzen, also dass man sich dann denkt, jetzt habe ich schon oft genug gesagt, woran wir arbeiten und vor allem auch vielleicht bei Unternehmen, vor allem auch wenn Trends da sind, also was du gesagt hast mit der Schnelligkeit, ist es ja vielleicht auch schwieriger, die Sinnhaftigkeit wieder zu erfassen, wenn Veränderungen gestaltet werden oder wenn man Veränderungen annehmen muss.
Ja. Also durch das, dass du ja unterschiedliche Personen zu unterschiedlichem Zeitpunkt fragst, also Beispiel, du bist im Regelfall nur einmal im Onboarding so quasi da erfährst du ja immer von einer anderen Gruppe, wie der Purpose wahrgenommen wird. Von dem her hast du eigentlich immer Live-Ergebnisse. Dasselbe hast du, wenn du Personen, die austreten, fragst, gab's denn einen Bruch im Purpose? Ist der Purpose einer der Gründe, warum du gehst? Dann kann man da natürlich, hat man auch wiederum Live-Ergebnisse, die einen die ganze Zeit begleiten. Und gerade dann, wenn ich sehe, dass vorne oder hinten Veränderungen stattfinden, kann ich auch in die quasi, sind es nur Indizien, aber ich habe dann natürlich die Möglichkeit, wieder ins gesamte Team oder in die ganze Belegschaft reinzufragen, wie geht's euch denn gerade mit dem Purpose bei uns? Also ich nutze eigentlich quasi die zwei Ränder dafür, um Indizien dafür zu bekommen, ob es sich lohnt, nachzufragen.
Bezüglich der Verantwortung, was du angesprochen hast, also dass man ja auch als Führungskraft oder personalverantwortliche Person auch Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Wie schafft man das? Was ist so dein Leitprinzip, um Verantwortung auch in schwierigen Phasen zu übernehmen?
Ich bin ein großer Fan vom Hedonismus. Und zwar nicht von so einem bösen Hedonismus, der auf Kosten der anderen geht, sondern von einem Hedonismus, von dem alle profitieren. Was meine ich damit? Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich als Führungskraft mich immer wieder hinterfrage, schaffen wir es gerade oder schaffe ich es gerade, das Team so zu führen, dass die Freude steigt und der Frust reduziert wird, dann mache ich, glaube ich, ziemlich viel richtig. Also ich meine, klar, ich muss dann auch damit arbeiten, aber ich darf mich nicht nur fragen, sondern ich soll es auch thematisieren. Aber ich glaube, sind so zwei Grunddinge, die ich mir als Führungskraft immer wieder stellen sollte, in Kombination mit dem, dass ich ein paar harte Fehler einfach vermeiden muss. Was meine ich mit harte Fehler? Super Beispiel ist, wenn man sich ganz neue Studien auch anschaut, dass man hat ja immer die feste Überzeugung gehabt, dass Personen wegen der Führungskraft gehen. Die gehen aber nicht wegen der Führungskraft, sondern die gehen deswegen, weil sie zu viele Tätigkeiten gleichzeitig machen müssen und damit mit nichts mehr richtig fertig werden, was aber am Ende des Tages ja Aufgabe der Führungskraft ist, das zu erkennen. Und da bin ich jetzt wieder, also du musst jetzt sagen, wenn ich zu sehr ins Geeky abrutsche, aber ich, für mich ist tatsächlich so dieser, wenn ich merke, dass das was ist, was bei der Person Frust verursacht, dann muss ich mit der Person gemeinsam überlegen, wie komme aus dem Frustniveau wieder in das Lustniveau. Und das, das ist, glaube ich, so das Jonglieren, das die Grundvoraussetzung für eine gute Führungskraft sein muss, die auch zukunftsfähig ist.
Wenn überall Herausforderungen sind, wie schafft man es dann auch noch, Verantwortung eben für diesen Bereich zu übernehmen? Weil wenn man jetzt davon ausgeht, natürlich, es gibt gute Arbeitgeber, es gibt super tolle Unternehmen und die haben auch gute Möglichkeiten, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schauen. Die haben die Möglichkeit, mehr in die Kulturförderung zu investieren. Die haben mehr Möglichkeit, in 1:1 Gespräche zu gehen. Aber es gibt ja auch viele Krisenherde und vielleicht hat nicht jedes Unternehmen diese Möglichkeit. Aber am Ende des Tages existiert ja jedes Unternehmen von Menschen für Menschen, so würde ich es sagen. Ja. Und wie, wenn man weiß, das sind jetzt 100 Herausforderungen, wie finde ich heraus, was die wichtigsten Hebel jetzt sind bei den Menschen im Unternehmen? Also wie würdest du da vorgehen, um priorisieren zu können? Ist es eine sehr allgemeine Frage, natürlich, weil jeder hat unterschiedliche Herausforderungen. Aber was wäre dein Ansatz?
Also das ist ja unser Daily Doing. Also ich habe ja schon gesagt, mit diesen, wir fragen die Ränder und haben dadurch Indizien, was wir in die Gesamtbelegschaft fragen müssen. Aber grundsätzlich muss ich natürlich mein Unternehmen nicht nur oder mein gesamtes Team nicht nur fragen, wie es geht und was man besser machen kann, sondern ich muss mir auch gewisse Schwerpunkte setzen, die ich immer wieder, ich sag jetzt mal, bewusst stimuliere. Das kann bei einem Unternehmen sein, dass man es tatsächlich in einem Wochenrhythmus macht, was sehr intensiv ist, was aber im Regelfall in einem 1-3-Monats-Rhythmus getan wird. Und wo ich aber auch immer wieder, und das war ja deine Frage auch mit dem Purpose, für mich ist Purpose nur ein Teil davon, aber dass ich mich zumindest alle 1,5-2 Jahre wieder neu austariere, arbeiten wir tatsächlich an den richtigen Themen. Und das Austarieren kann aber auch genau dann Sinn machen, wenn man sagt, okay, es fühlt sich gerade nicht mehr so an, wie es sich anfühlen soll. Dann ist spätestens wieder der Moment da, wo ich sehr generalistisch rangehen muss und sagen muss, okay, das sind die Themen. In welchen Bereichen sind wir wirklich stark und in welchen Bereichen haben wir ganz großen Handlungsbedarf? Und auf Basis von dem kann ich wieder meine Fokusthemen weiterentwickeln. Und das ist aber so ein Prozess, den ich einfach immer wieder machen muss. Entweder, wenn ich merke, es läuft in einem größeren Abstand oder wenn ich merke, okay, es fühlt sich einfach nicht richtig an, dann muss ich wieder reinfragen.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ihr zeichnet ja auch immer wieder Unternehmen aus, oder?
Jawohl, genau.
Wie geht ihr da vor? Wie findet man die Unternehmen? Also wie macht ihr das?
Also grundsätzlich ist für uns relevant, dass ein Unternehmen permanent, im Englischen gibt es das so schön, aber ich finde es im Deutschen passt es eigentlich auch, permanent ein Ohr am Boden hat. Also gerade jetzt größere Unternehmen ist es doch mega, wenn ich weiß, okay, eine Geschäftsführung, die will nicht nur, dass man fragt, sondern die interessiert sich auch für die Ergebnisse und liest sich jeden einzelnen Kommentar durch. Ich finde das einfach mega. Und man sieht das sofort auch, wenn mit den Ergebnissen gearbeitet wird, dass dadurch eine Veränderung stattfindet. Und für uns ist relevant nicht nur, dass das gefragt wird, sondern für uns ist besonders auch relevant, dass mit den Ergebnissen tatsächlich auch gearbeitet wird. Und das ist für uns das ganz Entscheidende, was dazu führt, dass wir es auch gerne auszeichnen. Wobei ich immer mit dazu sagen muss, wir haben eine Verzerrung mit drin, auf die bin ich aber eigentlich total stolz. Mit uns arbeiten nicht die bösen Unternehmen. Also die bösen Unternehmen wollen ja gar nicht wissen, wie es den Mitarbeitenden geht. Da gibt es andere Anbieter dafür, wo ich mir einfach das Siegel kaufe, unter dem Deckmantel von irgendeiner Befragung. Aber genau das sind wir nicht, sondern wir merken sofort, ist ein Unternehmen tatsächlich daran interessiert zu wissen, wie es den Mitarbeitenden geht, was man tun kann, damit es besser geht und vor allem, die auch verstanden habe, dass wenn ich die Mitarbeitenden einbinde, dass ich dann tatsächlich auch mit mehr Engagement und mit mehr Loyalität auch belohnt werde.
Wie sieht die Zukunft von BusinessBeat aus? Weil du hast ja schon die allgemeinen Herausforderungen am Markt angesprochen, was definitiv kommen werden.
Ja, ja.
Was sind so eure Herausforderungen? Wie blickst du in die Zukunft? Was sind die nächsten Schritte?
Also grundsätzlich, wir haben, obwohl die wirtschaftliche Situation ist, so ist, wie sie ist, und ich meine, ich sag ganz provokant, in den letzten 8 Jahren gab es doch nur Krisen, ob das jetzt Corona oder Krieg heißt oder Corona und Krieg oder wie auch immer. Das ist unser normales Umfeld. Und wir haben aber trotzdem die Ehre, dass wir hier, wie soll ich sagen, mit einem sehr guten Wachstum unterwegs sein dürfen und auch spüren, dass das Wachstum weiterhin in dem Ausmaß möglich ist, was aus meiner Sicht super cool ist. Gleichzeitig haben wir natürlich die Chance, mit unseren Kundinnen und Kunden auch neue Wege gehen zu dürfen, sei das, dass man sagt, okay, diese Pulse-Service sind das eine, aber 360-Grad-Feedback und mitarbeitende Gespräche, die ja auch einen gewissen Rhythmus mit sich bringen, dass die auch über die Anwendung oder halt unsere Softwarelösung auch abgedeckt sind. Das macht super Spaß, das mit den Kundinnen gemeinsam zu tun und gleichzeitig, wo wir gerade halt auch sehr intensiv dran arbeiten, ist der Einsatz von KI, weil wir hier natürlich nochmal ganz deutlich, gewisse Meilensteine auch setzen kann, sei das jetzt, wenn es um den Umgang mit Freitextantworten geht. Jeder, der schon mal eine Freitextfrage kodieren durfte, weiß, wie wertvoll das ist, wenn eine KI das für einen macht. Gleichzeitig aber sehen wir es halt als einen logischen Schritt. Wir wollen ja nicht nur die Geschäftsleitung oder HR verantwortlich machen für das, mit den Ergebnissen zu arbeiten, sondern wir wollen vor allem die Führungskräfte dazu ermächtigen, dass sie selber damit arbeiten können. Und viele Führungskräfte tun sich einfach noch schwer mit Diagrammen oder aus Diagrammen was abzuleiten. Und da ist natürlich der Einsatz von KI ist ein echter Traum, weil man dadurch natürlich wirklich jede Führungskraft bemächtigen kann, mit den Ergebnissen des eigenen Teams zu arbeiten und was spürbar zu machen. Und ich finde, das muss unsere große Herausforderung, also auch, ich glaube, wir machen es schon gut, aber ich glaube, unsere Herausforderung wird sein, das noch besser machen zu können. Und ich glaube, dass man da mit jedem Technologiesprung, die jetzt gerade halt sehr schnell passieren, einfach nochmal einen Riesenhebel für neue Entwicklungen mit identifizieren kann.
Andreas, 3 Fragen hätte ich noch an dich, denn wir nähern uns dem Ende. Eine der ersten 3 Abschlussfragen ist, bei welchen Unternehmen würdest du denn gerne einmal arbeiten, wenn du die Möglichkeit hättest? Also wenn dir jetzt alle Türen offen stehen würden und du hast mal die Möglichkeit, einfach bei einem anderen Unternehmen zu arbeiten, welches eine Unternehmen wäre das?
Das ist, wie soll ich sagen, die schlimmste Fangfrage, die du mir stellen kannst, weil es so viele gibt und ich auch niemanden eine Kränkung geben möchte, weil man kann einfach bei uns mal auf die Website schauen, mit welchen tollen Unternehmen wir zusammenarbeiten dürfen. Und von dem her wäre es echt unfair, wenn ich mich auf das eine festlegen muss. Ich täte, glaube ich, so ein Jahr machen überall eine Woche. Einfach um noch mehr kennenlernen zu dürfen von dem Daily Doing. Andererseits habe ich ja durch die Tätigkeit an sich, bin ich ja überall dort mit dabei. Also wir sind ja, die Software ist das eine, aber das Unternehmen und die Kultur des Unternehmens verstehen zu dürfen und dadurch natürlich auch besser begleiten zu dürfen, ist das andere. Und von dem her dürfen wir da überall ja mitarbeiten. Also fühle ich mich ja fast eigentlich als Mitarbeitender von all den knapp 200, die wir da betreuen. Also von dem her, ich beantworte es so, mit allen 200 gleichzeitig.
Sehr cool. Die beste Antwort, die man geben kann, Andreas. Die 2. Abschlussfrage. Welche eine Frage stellst du dir, bei der du denkst, es wäre mal gut, wenn jeder über diese eine Frage nachdenken würde?
Tatsächlich die ich vorher thematisiert habe mit dem Hedonismus. Ich finde das so ein geiles Konzept und ich glaube, wir sollten da viel mehr drüber nachdenken, dass wir uns nicht drüber nachdenken, was alles doof ist, weil wir jammern so schon den ganzen Tag mehr als genug. Sondern ich glaube, wir müssen uns dann, wenn wir was doof finden, müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir es weg? Und viel wichtiger ist noch, was bereitet uns echte Lust und Freude und wie können wir das noch spürbarer machen? Das ist, glaube ich, das, womit man sich gedanklich ganz wunderbar, aber nicht nur in der Arbeitswelt, sondern aber grundsätzlich im Leben sich auch beschäftigen sollte, weil es doch im Zweifelsfall dazu führt, entweder voll im Hier und Jetzt kurz zu genießen oder sich gedanklich mal voll in die Zukunft zu verabschieden. Und das ist doch was ganz Tolles.
Definitiv, ja. Ich bin gespannt auf deine letzte Antwort. Es ist immer dieselbe Frage, Andreas.
Ich habe keine letzte Frage, das ist ja gefährlich.
Was möchtest du noch sagen, ist die Frage.
Ich glaube, ich bleibe noch kurz bei dem. Ich habe ja vorher das gesagt mit den neuesten Studien, wo es darum geht, zu viele Tätigkeiten gleichzeitig. Was aber dort auch sichtbar ist, ist, dass Personen, also quasi, das ist Grund eins. Grund zwei ist, dass Personen das Unternehmen verlassen, weil sie die Weiterentwicklung nicht sehen. Und ich finde es total schade, weil Weiterentwicklung ja nicht nur Karriereleiter bedeutet, sondern sich im Zweifelsfall auch einfach in andere Themen einarbeiten zu dürfen und Talent in neuen Feldern auch für sich selber entdecken zu dürfen. Und das macht es natürlich total schwer, weil im täglichen Tun geht es dann schnell unter, vor allem wenn man zu viel zu tun hat. Ich glaube aber, dass das trotzdem auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einerseits eine total wertvolle Erkenntnis ist, zu sagen, hey, lass uns da mal überlegen, wie wir da besser werden können, um einfach kurzfristig nochmal attraktiver zu sein, aber gleichzeitig auch für alle Mitarbeitenden sich nicht drin zu versteifen, da passiert eh nichts, sondern auch eine gewisse Form von Proaktivität zu entwickeln. Ich glaube, dass wenn man für sich selber mehr weiß, was man will, kommt man viel eher dazu, dass man das bei der Führungskraft auch platzieren kann und dass man es tatsächlich machen darf. Ich glaube, geile Ideen freut sich jeder drüber und wenn sich dann eine Person genau mit der Idee weiterentwickelt, freut sich das Unternehmen ja noch mehr. Also glaube ich, ist es sowas, wo ich einfach dazu einladen will, dass von beiden Seiten da vielleicht ein bisschen mehr Überlegungen reinfließen, aber vor allem auch viel Proaktivität seitens der Mitarbeitenden wertvoll sein kann.
Das denke ich definitiv. Im Endeffekt wollen ja, glaube ich, auch viele Unternehmen, dass mitgestaltet wird und nur gemeinsam ist man ja dann stark am Ende des Tages und das, was ihr macht auf jeden Fall und auch die Herangehensweise, was du hast, die gefällt mir sehr, sehr gut. Also das kann ich nur bestätigen und ich glaube, die Menschen oder die Zukunft braucht ja Menschen mit Eigenverantwortung und Proaktivität, also dass man auch an die Sache rangeht und ich bin gespannt auf jeden Fall, was die Zukunft zeigt. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben, denn ich glaube, die Herausforderungen, die du geschildert hast, da kann man noch sehr ausführlich darüber sprechen und auch, wie man mehr Freude bei der Arbeit entwickelt. Und ich glaube, gerade wenn Veränderungen eintreten, ist es wichtig, dass man auch Menschen hat, die was die Veränderung auch mitgestalten und mitnehmen. Und ihr leistet einen großen Beitrag dafür und gebt tiefe Einblicke und ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, lieber Andreas. Dankeschön.
Ja, danke dir für den Austausch, Robert. War wirklich ganz, ganz feines Gespräch. Vielen Dank.